Wir kommen nun zur Renaissance. Sie ist eine der großen Epochen der menschlichen Geschichte, durch ihren Reichtum an Kunstwerken sogar eines der Ruhmesblätter der Menschheit. Wer durch die Museen gehen kann, ohne von der Schönheit und Kunstfertigkeit all dieser verschiedenartigen Zeugnisse überwältigt zu werden, ist in der Tat zu bemitleiden. Gleichzeitig aber müssen wir im Auge behalten, dass die Renaissance in der geistigen Entwicklung der Menschheit die Tür erst geöffnet hat für den Humanismus, dass sie ihn förderte und die Türen weit aufstieß, und zwar für all die Probleme, die uns mitten hineintragen in die Epoche des modernen Menschen. Durch die ganze Geschichte hindurch haben die Künstler zwei Dinge getan. Sie haben ihre Kultur wiedergespiegelt, manchmal bedeutend genauer als die Schriftsteller oder sogar die Philosophen. Und zweitens haben sie oft den Weg geebnet für den nächsten Schritt in der Entwicklung der Kultur. So waren sie manchmal Propheten, aber immer sind sie Spiegel dessen, was die Kultur ihrer Zeit beinhaltet. Das Neue, das mit der Renaissance kam, lässt sich klar an der bildenden Kunst ablesen. Bis zu der Zeit glich die florentinische Malerei der byzantinischen Kunst. Wenn auch nicht so verfeinert. Sie war eher flächig und ohne Tiefe. Und Menschen wurden nicht realistisch als Menschen porträtiert. Dann kam Giotto. Und mit ihm eine radikale Wende. Er wurde beauftragt, das jüngste Gericht zu malen. Und darin finden wir ein realistisches Porträt seines Gönners und Auftraggebers, Enrico Scrofini. Die Natur erhielt die ihr zustehende Bedeutung. Denn die Natur ist wichtig, weil sie Gottes Schöpfung ist. Und darum wurde sie jetzt wirklichkeitstreu dargestellt. Auf der anderen Seite sind diese Menschen viel zu groß im Vergleich zur Welt um sie herum, zum Beispiel auf der Brücke. Wie sollte dieser Mann in den Beobachtungsturm passen? Oder mit Pfeil und Bogen aus dem Fenster schießen können? Derselbe Künstler, der das gemalt hat, entwarf auch den prachtvollen Glockenturm, den Campanile, neben der Kathedrale in Florenz. Ein Maler, der auch Gebäude schuf. Wir kommen zu einem großen Durchbruch in der Kunst der Renaissance. Masaccio, ein Freund von Brunelleschi, malte wirkliche, lebendige Gesichter, die seinem Werk eine für seine Zeit einzigartige Lebenstreue verliehen. Die Maler vor Masaccio, einschließlich seines eigenen Lehrers Masolino, malten ihre Figuren stets so, als gingen sie auf Zehenspitzen. Masaccio aber malte Menschen, die mit den Füßen richtig auf dem Boden standen. Masaccio bediente sich als erster konsequent der Zentralperspektive. Er übertraf damit sogar die Römer, die nur eine gewisse Art von Perspektive kannten. Indem er seine Figuren in die Runde blicken ließ und durch Anwendung der neuen Perspektive, befanden sich seine Gestalten inmitten eines wirklichen Raumes. Es war tatsächlich Raum, um die Menschen herum zu spüren. Aber für den Menschen der Renaissance bedeutete dies noch mehr. Er stellte den Menschen in das Zentrum dieses Raumes. Eines Raumes, der untergeordnet war unter die mathematischen Prinzipien, die dem menschlichen Geist entstammen. In Nordeuropa rang Jan van Eyck mit denselben künstlerischen Problemen. Wir sind in der St. Bravo-Kathedrale, in Gent, in Belgien. Reiche und Arme, Alle Klassen und Arten von Menschen der verschiedensten Herkunft kommen zu Christus. Der Künstler erkannte und begriff Christus in den Bildern der biblischen Sprache. Er malte Christus als Lamm Gottes, aufrecht und lebendig auf dem Altar, symbolisch für Christi stellvertretenden Opfertod und für sein Leben nach der Auferstehung. Gemäß Jesu eigenen Worten: Ich bin der Lebendige und ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Van Eyck meisterte das Licht und die Luft. Er war der erste große Meister der Landschaftsmalerei. Dies ist ein getreues Porträt der Natur. Die Natur hatte ihr zustehende Bedeutung in der Welt, die von Gott geschaffen ist. Die Schriftsteller schrieben, so wie die Maler malten. Dante, in dessen Haus ich hier bin in Florenz, ist ein frühes und besonders ideales Beispiel dafür. Sein Werk ist genial, in des Wortes höchster Bedeutung.
Darauf unbefragt begann der gute Meister: Schau jenen Großen, der dort nahet, und keine Träne scheint vor Schmerz vergießet, welch königliches Ansehen er bewahret. Es ist Jason, der durch Mut dereinst und Klugheit den Kolchern das goldene Vlies entrissen.
Er gab der Natur mehr Raum, folgte aber dem Einfluss von Thomas von Aquin und mischte christliche und antike Welt. In seiner göttlichen Komödie sind die größten Sünder Judas, denn er verriet Christus, und Brutus und Cassius, denn sie verrieten Cäsar. In seinem eigenen Leben zeigte sich deutlich der individuelle Konflikt zwischen Natur und Geist. Er liebte Beatrice, der er nur wenige Male begegnet war, und stilisierte diese Liebe zu einem romantischen Ideal.
Sie zeigt sich lieblich dem, der sie betrachtet. Durchs Auge strömt die Süßigkeit zum Herzen.
Aber Dante heiratete eine ganz andere Frau, die er in seiner Poesie nie verewigt hat. Ihre Aufgabe war es, die Kinder zu erziehen und zu kochen. Obwohl die Schriftsteller dieser Zeit wussten, dass die sinnliche Liebe der geistigen Bedarf, wenn sie mehr sein soll als die bloße körperliche Antwort auf einen entschwindenden Moment, erlaubten sie dennoch eine scharfe Trennung der beiden Möglichkeiten in zwei Bereiche: die körperliche Liebe und die idealisierte, vergeistigte Liebe. Für Dante und die anderen Schriftsteller jener Zeit gab es also zwei Arten der Liebe. Die eine idealisierte, vergeistigte Liebe richtete sich auf ein körperloses Phantom und die andere auf ein Lasttier von Frau, die dem Mann das Haus besorgt und sein Bett teilt. Das macht nicht lieblich, sondern das macht hässlich. Der Dom von Florenz. Brunelleschi hat ihn entworfen und gebaut. Ein großer künstlerischer Triumph und eine gewaltige technische Leistung vereinigen sich in einem Bauwerk. Was hieran besonders überrascht, ist, als was Brunelleschi ausgebildet war. Nicht als Architekt, er war eigentlich Goldschmied. Dieses Gebäude, das Findelhaus, wurde ebenfalls von Brunelleschi entworfen. Es war das erste ganz typische Renaissance-Gebäude. Maß nun dem Menschen mehr Bedeutung bei. Wir wissen sehr wenig über die Erbauer der gotischen Kathedrale oder die Verfasser der gregorianischen Gesänge. Aber nun gewann der Künstler selbst Bedeutung. Hier ist eine Biografie von Brunelleschi. Einige seiner Zeitgenossen schrieben ihre Biografien selbst. Es entstanden Skulpturen, Porträts und sogar Selbstporträts der Künstler. Noch zu Beginn der Renaissance hätte es sich anders entwickeln können. Die Natur wäre am richtigen Platz gewesen, der Mensch wäre am richtigen Platz gewesen und es wäre wirklich wunderbar geworden. Aber von einem gewissen Moment ab in der Renaissance waren die Gewichte verschoben und der Mensch betrachtete sich selbst als Mittelpunkt. Und das öffnete die Tür vollständig für die ganzen zersetzenden Kräfte des Humanismus, die dann folgten durch die Aufklärung und bis in unsere heutige Zeit. Ein weiterer großer und wichtiger Bereich in der Zeit der Renaissance war die Musik. Die Komponisten der Renaissance entwickelten die Kunst der Instrumentierung. Dabei spielte jedes Instrument nicht nur eine andere Stimme, sondern auch eine andere Melodie. Der Norden beeinflusste den Süden nicht nur in der Malerei, sondern auch in der Musik. In der Renaissance wurden Saiteninstrumente in Sätzen gebaut, die aufeinander abgestimmt waren, sodass die Klangfarbe vom Bass bis zum Sopran gleich blieb. Zum ersten Mal wurden Noten mit beweglichen Lettern gedruckt. Das ist eine Laute, das beliebteste Soloinstrument der Renaissance. Eine Zugposaune. Wie unsere Posaune. Die Fiedel, eine Vorgängerin unserer Viola. Das Krummhorn und das Spinett. Bis zu dieser Zeit hätten sich die Dinge noch in zwei Richtungen entwickeln können. Man hätte die Betonung legen können auf wirkliche Menschen in einer wirklichen Welt, die Gott erschaffen hat, in der alle individuellen Dinge ihre eigene Bedeutung haben, weil Gott der Schöpfer der Welt ist. Oder der Humanismus setzte sich schließlich durch, der die Unabhängigkeit individuellen Daseins überbetont. Aber die Würfel waren gefallen. Der Mensch machte sich noch unabhängiger. Er betrachtete sich selbst als seinen Maßstab. Er versuchte, seine völlige Eigengesetzlichkeit zu verwirklichen. Der humanistische Mensch der Renaissance hielt die Zeit, die hinter ihm lag, für ziemlich widerwärtig, für etwas, das man vergessen sollte. Für ihn war es das dunkle Zeitalter und er hielt seine eigene Zeit für einen großen Sprung nach vorne, in eine Periode der Wiedergeburt. Also Renaissance, eine Wiedergeburt der vorchristlichen, goldenen Zeiten des antiken Griechenlands und Roms. Thomas von Aquin hatte bereits die Tür dazu geöffnet, mit seiner Wiederbelebung eben jener Lehre des Aristoteles. Dies ist ein Fresko von Raphael im Vatikan, das heißt die Schule von Athen. Die zentralen Figuren in diesem Fresko sind Plato und Aristoteles. Raphael deutet in den Gesten dieser beiden Männer die Hauptakzente ihrer Philosophie. Plato, dessen Finger nach oben weist, betonte das Absolute, Ideale, die Bedeutung und den Gehalt. Aristoteles dagegen spreizt seine Finger nach unten. Er betonte die individuellen Dinge, das Besondere, die Natur, den Menschen. Was bedeutet schon das Besondere, einschließlich mir und dir, wenn es keine Beziehung zu etwas Endgültigem hat, von dem her es einen Sinn erhält? Und wie wissen wir hinsichtlich unseres individuellen Handelns, ob es richtig ist oder falsch, wenn es nichts Absolutes gibt, das uns Gewissheit verschafft? Das Dilemma zwischen jeder Form von Humanismus und biblischem Christentum, es liegt wirklich in der Frage, ob wir ansetzen müssen beim Menschen für sich als autonomen Wesen und darauf immer weiter aufbauen wollen, oder ob es eine Wahrheit gibt aus anderer Quelle, die eine absolute Wahrheit ist. Und eben keine relative Wahrheit. Wenn wir uns jetzt der humanistischen Wahrheit zuwenden, vielmehr der Sicht dieser Wahrheit, denn sie ist ja nicht absolut, erweist sich alles als ein Problem des statistischen Durchschnitts. Und das führt uns zu dem Punkt, bis zu dem uns der Humanismus gebracht hat in unserer Generation. Hier ist ein Beispiel für dieses Dilemma. Fouquets Rote Madonna. Fouquets Modell war Agnes Sorel, die Mätresse Karls des Siebten, des Königs von Frankreich. Ist dies die Madonna, wie sie im Begriff ist, ihrem Kind die Brust zu geben? Nein. Zwar mag das Bild die Rote Madonna heißen, aber jeder, der das Bild damals sah, wusste, wer die Frau war. Die Geliebte des Königs. Bevor es so weit kam, galt Maria als hoch und heilig. Noch früher sah man sie als so erhaben an, so verschieden von sterblichen Menschen, dass man sie nur als Symbol malte. Malten sie Maria als realen Menschen, so war das ein Fortschritt gegenüber den früheren Bildern, weil auch die Bibel uns sagt, dass Maria eine richtige Frau war und das Baby Jesus ein normales Baby. Dies war die gute Seite. Die Natur erhielt den ihr gebührenden Platz. Andererseits konnte nun die Mätresse des Königs als Maria gemalt werden und der Sinn wurde entstellt. Vorerst mochte es scheinen, dass nur religiöse Werte bedroht waren. Aber so nach und nach erstreckte sich die Gefahr auf alles Wissen und auf alles Leben. Der Sinn jeder Individualität, der Sinn des Besonderen, war damit beseitigt. Die individuellen Dinge erklärte man für unabhängig, selbstherrlich, mit nichts in Beziehung zu ihnen schließlich, das ihnen Bedeutung gab. Wir sind jetzt in der Akademie von Florenz, in dem Saal, der Michelangelos Werken gewidmet ist. Wir sehen Michelangelos Statuen, die Gefangenen. Man nannte sie früher die unvollendeten Statuen. Heute stimmen viele Gelehrte darin überein, dass sie nach Michelangelos Willen in dieser Form etwas aussagen sollen. Nämlich, dass der Mensch sich selbst aus dem Felsen befreit. Die Menschheit wird siegen. Wenn wir an diesen Statuen vorbeigehen, gelangen wir zum Brennpunkt des Raumes. Der prachtvollen Statue des David. Mit seinem ganzen Genie meißelte Michelangelo diesen David aus einem fehlerhaften Marmorblock. Nur wenige Kunstwerke auf der Welt reichen an den David heran. Aber dies ist nicht der biblische David, sondern vielmehr die Verkörperung des humanistischen Ideals der menschlichen Größe. Aber in seinen letzten Jahren erkannte Michelangelo anscheinend noch, dass der Humanismus allein nicht ausreicht. Es gab nie und es gibt nie einen Menschen wie David. Man vermutet, dass Michelangelo in seiner Pietà in der Kathedrale von Florenz dem Nikodemus, der sich über Christus beugt, sein eigenes Gesicht gegeben hat. Vom Stolz des Humanisten scheint nicht mehr viel da zu sein, wenn er sich nicht schon ganz verloren hat. Wir kommen jetzt zu einem anderen Großen der Renaissance. Leonardo da Vinci. Er war der erste moderne Mathematiker. Er war Chemiker, Physiker, Musiker, Architekt, Anatom, Botaniker, Techniker und bildender Künstler. Er zeichnete Studien der menschlichen Anatomie. Einige könnten heute noch in Lehrbüchern verwendet werden. Er war die Verkörperung des echten Renaissance-Menschen. Er konnte fast alles. Und das auch noch gut. Er entwarf Kriegsgerät von grausamer Wirkung. Er konstruierte das Kugellager. Leonardo da Vinci begriff sehr genau das Problem des modernen Menschen. In seiner Genialität sah er voraus, wohin der Humanismus führen würde. Er erkannte, dass der humanistische Mensch, indem er von lauter isolierten Erscheinungen ausging, das heißt von den besonderen, einzelnen, keine Einheit besaß, durch die die Individualitäten einen Sinn bekamen. Er erkannte, geht man humanistisch von der Mathematik aus, fixiert man sich auf die Individualitäten. Und wenn man sich auf diese versteift, gelangt man niemals zu dem Universalen oder zu einem Sinn. Stattdessen bleibt einem nur die Technik. Mit dieser Erkenntnis blickte er voraus in unsere Zeit, in der sogar der Mensch als Maschine angesehen wird. Später dachte Leonardo, dass vielleicht der Maler in seiner Feinfühligkeit einen Sinn finden könnte. So versuchte er immer wieder, die Seele zu malen. Dies ist keine Seele im christlichen Sinn. Vielmehr versuchte er, das Allgemeine sichtbar zu machen, indem er vom Besonderen ausging, das er beobachtet hatte. Er scheiterte. Wir befinden uns wieder vor Raphaels Schule von Athen. Die Lehre des Thomas von Aquin führte zu dem Versuch des Menschen, unabhängig, selbstherrlich, also autonom zu sein. Und dieser Versuch gipfelte im Humanismus der Renaissance. Dank seiner Genialität erkannte Leonardo das Problem und er bemühte sich, zum Allgemeinen durchzustoßen. Leonardo und der gesamte Humanismus waren so sicher gewesen, dass der Mensch in seiner Selbstherrlichkeit mit jedem Problem des Lebens fertig würde. Ihr Schlachtruf war, ich erreiche alles, was ich will, lasst mir nur Zeit bis morgen. Aber im hohen Alter erkannte Leonardo da Vinci scharfsinnig das künftige Scheitern des Humanismus. Wie der Mensch denkt, so ist er. Und der Humanismus zeigte damals schon, dass eine logische Schlussfolgerung der Pessimismus ist. Als Leonardo von Franz I. nach Frankreich geholt wurde, hatte er bereits resigniert. Jeder, der nicht die Schönheit der Renaissance verspürt, wenn er durch Florenz geht, ist für mich ein armer Mann. Ich bin gerne in Florenz, besuche die Museen und spaziere durch die Straßen. Aber andererseits, wenn jemand nur die Schönheit und die Herrlichkeit der Renaissance sieht, in der der Mensch sich immer stärker auf sich selbst stellte, wer diese Schwäche nicht erkennt, der begreift die Renaissance nicht. Der Humanismus endet unweigerlich in Verzweiflung. Wenn man vom Vergänglichen ausgeht, wie weit man es auch projizieren mag, gelangt man doch nie zum Absoluten. Nie. Im Lichte des humanistischen Dilemmas ist die einzige Lösung wirklich nur die Hinwendung zu diesem Buch, die Hinwendung zur Bibel und damit zur absoluten Wahrheit. Sie verändert sich nicht. Sie entspricht der Kultur ihrer Ursprungszeit. Doch sie ist nie veraltet. Sie spricht über die aktuellsten Themen. Und hat ihre Wurzeln doch stets am selben Ort, in der Existenz des einen persönlichen Gottes. In ihr hat er gesprochen. Und durch den Opfertod Christi am Kreuz hat er alle erlöst, die an ihn glauben. Thank you.